SWR Kultur. Glauben.
Wenn wir wollen, dass die Kirche eine Zukunft hat, dann muss sich etwas ändern.
Wir haben formal natürlich nichts erreicht. Was wir aber erreicht haben, ist, dass die Angst weg ist. Maria 2.0 hat einfach Schluss gemacht mit dem Schweigen.
Viele Iranerinnen und Iraner, die zum Christentum übergetreten sind, wurden von brutalen islamischen Regime verfolgt, gefoltert und ermordet.
Glaubenskämpferinnen. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti.
Frauen streifen sich einen violetten Stoff über, als Poncho. Als ein Gewand, das Platz bietet für Botschaften.
Frauen weihen, Sexualmoral ändern, Messgewand teilen. Keine Ausreden mehr.
Für Gleichberechtigung in allen Ämtern der katholischen Kirche demonstrieren etwa 20 Frauen und einige Männer aus ganz Deutschland. Sie sind seit 7 Jahren locker miteinander verbunden in der Bewegung Maria 2.0. In Stuttgart im Gemeindehaus in Pliningen kommen sie an einem Wochenende im Februar zusammen. Fröhlich, entschieden, aber nicht mehr sehr optimistisch. Seit 2019, seit zwei Frauen, Lisa Kötter in Münster und Maria Messrian in Köln, diesen Verbund gegründet haben, tragen sie ihren Protest in die katholische Kirche und in die Gesellschaft. Sie wollen die Kirche von Grund auf erneuern. Ihr erstes Ziel?
In unserer Kirche haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern. Denn Menschenrechte und Grundgesetz garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Nur die katholische Kirche ignoriert das. Mannsein begründet heute Sonderrechte in der Kirche.
Natürlich wollen sie ihre Macht nicht teilen, denn am Ende geht es um Macht,
sagt Maria Messrian aus Köln. Priester, Bischöfe und schließlich der Papst. Alle, die über Struktur und Positionen in der katholischen Kirche entscheiden, wiesen die Forderungen nach kompletter Gleichberechtigung bisher ab. Die Kirche bleibe starr in der Frauenfrage. Kleine Zugeständnisse gibt es nur in einzelnen Gemeinden, Diözesen und Städten.
Es ist auch ärgerlich, dass es nicht ernst genommen wird, wenn Frauen sagen, sie fühlen sich berufen.
Monika Elias, pensionierte Lehrerin aus Stuttgart, hat kein Verständnis dafür, dass Frauen nicht Priesterinnen werden können, dass sie von der katholischen Kirche um das betrogen werden, was sie für ihre Lebensaufgabe halten.
Sie fühlen sich berufen und dürfen nicht geweiht werden. Viele leiden da auch tatsächlich darunter. Ich verstehe die Frauen und denke, es ist wirklich ein Unrecht, sie nicht zu weihen.
Maria Messrian und Monika Elias. Zwei Frauen, die am Wandel der katholischen Kirche arbeiten. Beharrlich, mit unterschiedlichen Temperamenten. Und inzwischen von unterschiedlichen Positionen aus. Die eine immer noch in, die andere außerhalb der Kirche. Sie kennen einander nicht persönlich. Aber vor einigen Jahren sind sie beide mit Hoffnung und Energie aufgebrochen.
Ja, mir war es wichtig, hier Leute, vor allem Frauen zu finden, die das gleiche Bedürfnis nach Reformen, nach Veränderungen in der Kirche haben. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, wie gut es uns tut, uns zu vernetzen und zu vereinen. So gemeinsam sind wir stärker.
Der Funke war schon diese Idee, Frauen bestreiken diese Kirche. Und das war natürlich, die Idee kam ja von Lisa Kötter und dem Kreis aus Münster. Und das war eine geniale Idee, die hat mich sofort angesprochen. Und wir haben das auch in Köln sofort übernommen, haben dann eine Menschenkette um den Kölner Dom gemacht. Und da war eine unfassbare Dynamik.
Hoffnung, Freude, Tatkraft. Zeit für eine neue, weiblichere katholische Kirche. In Köln beflügelt diese Aussicht viele Frauen. Sie machen schon einmal vor, dass sie eine der Aufgaben beherrschen, die bisher Priestern vorbehalten sind. Beichte abnehmen.
Wir haben zum Beispiel einen VW-Bus umgerüstet als Beichtmobil und haben uns dann auf den Roncalli-Platz vor den Kölner Dom gestellt und uns als Beichtmütter angeboten, falls es den Herren doch schwerfällt, Unrecht zuzugeben. Es war bei uns nie verbissen ernst, sondern es war auch viel Humor dabei.
Die Stuttgarter Gruppe geht pragmatischer vor, verankert sich in Gemeinden, verlässt aber die Kirchengebäude.
Wir bereiten immer wieder Gottesdienste vor, die wir außerhalb der Kirche feiern, zum Beispiel im Kirchgarten. Und wir versuchen dann andere Formen, freie Gebete, modernere Lieder. Wir haben mal Figuren, an denen wir etwas zeigen oder spielen mal etwas.
Monika Elias und Maria Mesrian wissen, was sie tun. Sie sind Theologinnen und Bürgerinnen. Weltlich garantiert das Grundgesetz, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Auch theologisch finden sie, spräche alles für Gleichberechtigung in der Kirche. Szenen, die Frauen demütigen, sollten sich nicht mehr ereignen. Noch aber sind sie üblich.
Morgengebet in einem Frauenkloster. Es können Franziskanerinnen sein, Benediktinerinnen, es ist immer gleich. Die Nonnen singen Gebete, folgen der Liturgie, bevor sie am Tag in ihren Berufen arbeiten. Als Lehrerinnen, Schulrektorinnen, Klosterverwalterinnen. Nur in einem Moment des Tages müssen sie auf einen Mann warten, einen Priester. Allein er darf die Eucharistiefeier halten.
Das nervt total.
Die sonst so ruhige Monika Elias, jahrzehntelang Religionslehrerin, ist aufgebracht.
Deshalb haben wir auch schon ein paar Mal versucht, statt der Eucharistie eine Agapefeier zu machen, wo wir einfach das Brot gesegnet haben und dann miteinander Brot ausgeteilt und gegessen haben. Anknüpfen dann das, was Jesus auch getan hat. Also wirklich ernsthaft, aber wir brauchen nicht immer den Priester, der das Ganze jetzt noch absegnet. Es gibt keinerlei theologische Begründungen, warum das ein Mann sein muss, der der Eucharistie vorsteht.
In ihrem so beharrlichen wie entschiedenen Protest bezieht sie sich auf Jesus selbst.
Und im Mittelpunkt steht meist der Mensch. Jesus wendet sich dem Menschen zu, er nimmt alle ernst, es wird niemand ausgeschlossen. Und es geht um diese Heilung, das, was dem Menschen gut tut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für unsere Kirche und für die Gemeinden wichtig ist, zu fragen, was tut den Menschen gut, was brauchen sie?
Monika Elias ist allerdings überzeugt, dass die Gesellschaft, der Staat und die Demokratie die Kirche brauchen, trotz all ihrer Fehler und Versäumnisse. Würde sie austreten?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also mir ist es schon wichtig, meinen Glauben auch in einer Gemeinschaft zu leben.
Das fürsorgliche Element des Christentums, das Karitative, sieht sie in den Kirchen immer noch gut aufgehoben.
Da zahle ich auch gern meine Kirchensteuer, weil ich es einfach als notwendig sehe. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Staat oder andere Einrichtungen das leisten können, was die Kirche tut.
Ich bin ausgetreten 2023, weil ich meinen Glauben vor dieser Institution retten musste.
Auch Maria Mesrian aus Köln bezieht sich in ihrer Entscheidung auf Jesus. Auf seine große Rede über die Lebensweise, die Menschen überhaupt erst fähig macht, einander zu lieben und zu dienen. Die Seligpreisungen in der Bergpredigt.
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.
Gerechtigkeit steht da im Mittelpunkt und für mich ist eine Institution, die das nicht auf allen Ebenen nach innen hindurch dekliniert, nicht glaubwürdig.
Das ist ihr Motor, den sie nach 7 Jahren Engagement für einen Wandel hin zu einer frauenfreundlicheren katholischen Kirche immer wieder neu starten muss. Denn über den Misserfolg ihrer bisherigen Mühen macht sich Maria Mesrian keine Illusion.
Wenn ich rein auf diese Frauenfrage in der katholischen Kirche blicke, dann stehe ich da sehr konsterniert. Und ich stehe auch fassungslos davor und ich stehe sehr enttäuscht davor. Weil auch mich alle die enttäuschen, die mir als aufgeklärte Männer des 21. Jahrhunderts begegnen und sich nicht wirklich solidarisch mit den Frauen gezeigt haben. Alle Priester, die uns gewogen waren, aber nie öffentlich was gesagt haben. Da möchte ich nicht, dass meine Töchter sich engagieren.
Ihren Glauben will Maria Mesrian aber deshalb nicht aufgeben. Im Gegenteil. Sie fühlt sich geradezu verpflichtet, ihn vor dem Übergriff der Institution Kirche zu schützen. Inzwischen hat sie die Organisation Umsteuern, Robin Sisterhood, gegründet, um Opfer sexueller Gewalt von Priestern oder Kirchenmitarbeitern zu beraten.
Mein Glaube motiviert mich zu dem, was ich jetzt mache. Und dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Was ich heute tue, hat mich näher zu dem gebracht, was das Evangelium eigentlich bedeutet.
Steht auf aus der Behaglichkeit, steht auf.
Zurück zum Treffen des Maria 2.0-Kreises von Mitstreiterinnen und einigen Mitstreitern aus ganz Deutschland. Die Stimmung ist fröhlich. Ihre violetten Ponchos betrachten sie als geistliches Gewand. Hoffnungen, dass katholische Frauen in näherer Zukunft gleichberechtigt Ämter ausüben können, hegen sie nicht mehr. Sich deshalb aber zurückziehen? Resignieren? Nein. Gemeinschaftlich, pragmatisch wollen sie vorgehen, mal in Gemeinden, mal mit eigenen Aktionen. Sie muntern einander auf, auch in der Küche. Die Stimmung ist trotz allem gut. Und der Gemüseeintopf duftet schon.
Ich bin sonst in unserer Gruppe schon inhaltlich auch sehr aktiv mit dabei, aber ich habe auch kein Problem, ich koche sehr gerne, mal für das leibliche Wohl zu sorgen. Also, ja.
Gabriela Rothmund-Gaul aus Stuttgart.
Ich bin so unterwegs, dass ich sage, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Auch wenn wir in Dimensionen denken, die wir vielleicht nicht erleben werden, aber Reformen brauchen immer Zeit und man muss sie anstoßen und dranbleiben. Bis dahin wirken wir, wo wir können, in der Kirche mit und treten ein für diese Verbesserung, den Teil der Menschheit mitzunehmen in den Glaubensweg.
In allen Religionen und zu allen Zeiten sind Frauen für ihren Glauben eingetreten, haben gekämpft, haben ihr Leben eingesetzt. Manche sind Heldinnen, viele sind in ihrem Einsatz getötet worden. Nur ein paar Beispiele.
Shirin Ebadi, 20. Jahrhundert. Eine Anwältin und erste muslimische Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt. Sie kämpft für Frauenrechte, Menschenrechte und Demokratie. Aus ihrer Heimat Iran musste sie fliehen und lebt seit 2009 im Exil in Großbritannien.
Asmalam Rabet, 21. Jahrhundert. Eine marokkanische Ärztin und Autorin, die sich für eine feministische Lesart des Koran einsetzt und gegen männlich bestimmte Interpretationen argumentiert.
Aya Kema, 20. Jahrhundert, deutsche Jüdin. Sie floh vor den Nationalsozialisten nach Shanghai, konvertierte später zum Buddhismus und verbreitete ihn in den 1990er Jahren in Deutschland.
Edith Stein, 20. Jahrhundert. Auch sie ist als Jüdin geboren, studierte Philosophie und trat danach zum Christentum über. Im strengen Karmeliterorden wurde sie Nonne. Edith Stein fand und spendete Trost in ihrer Religiosität, sogar im Angesicht des Todes in Auschwitz.
In einem Kloster in den Niederlanden hatte sie Schutz gesucht. Vergebens. Am 2. August 1942, einem Sonntag, führt die Gestapo Edith Stein ab. Ihre Mitschwester Mirjam Derks erinnert sich später.
Da kam Mutter Antonia, die Priorin, herein und sagte,
bitte bete, bitte bete.
Bitte betet. Die Gestapo ist da. Im Sprechzimmer. Und sie haben nach Schwester Edith Stein gefragt, nach Schwester Benedikta.
Ja, wir sind alle mal
angefangen. Wir haben also alle angefangen zu beten, auch vor Angst. Und dann ging sie durch den Chor und von da an haben wir sie nicht mehr gesehen.
Edith Stein bleibt ruhig. Zunächst wird sie in das Durchgangslager Westerbork deportiert. Dort hilft sie anderen Gefangenen, tröstet Mütter kämmt kleinen Kindern die Haare. Wenige Tage später wird sie quer durch Europa weiter deportiert ins Vernichtungslager Auschwitz. Nach allem, was man weiß, wird Edith Stein unmittelbar nach der Ankunft im Gas ermordet. Sie wurde 50 Jahre alt.
Wir verneigen uns tief vor dem Zeugnis des Lebens und Sterbens von Edith Stein, der herausragenden Tochter Israels und zugleich Tochter des Karmels.
Mit diesen Worten spricht Papst Johannes Paul II. Edith Stein 1987 selig und später heilig. Zu Lebzeiten allerdings ist Edith Steins aktiver Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen in Beruf und Studium fern von der Linie der katholischen Kirche. Sie studiert Philosophie in Göttingen und Freiburg. Trotz herausragender Leistung darf sie als Frau nicht Professorin werden. Dagegen kämpft sie und gilt bis heute als Wegbereiterin der Professuren für Frauen. Dabei ist ihr wichtig, nicht verbissen zu werden. Sie schreibt:
Ich bin ja durchaus keine Heilige und habe ebenso gut wie andere meine schwachen Stunden. Übrigens glaube ich, dass es auch für einen Heiligen nicht erforderlich ist, allen Wünschen und Hoffnungen und allen Freuden der Welt zu entsagen. Im Gegenteil, man ist auf der Welt, um zu leben und soll das Schöne, was es gibt, dankbar hinnehmen. Man soll nur nicht verzweifeln, wenn es anders geht, als man gedacht hat.
In ihrem Glauben wird sie in jeder Lebensstufe und Aufgabe inniger und will schließlich ihre beiden Völker verbinden. Deutsche und Juden, gerade wegen des Holocaust. Sie denkt bis zuletzt weit über ihr eigenes Schicksal hinaus mit der Frage:
Wer sühnt für das, was am jüdischen Volk im Namen des deutschen Volkes geschieht? Wer wendet diese entsetzliche Schuld zum Segen beider Völker? Niemals darf doch der Hass das letzte Wort haben.
Orthodoxe Jüdin und Deutsche sein. Das verbindet Perscha Alexa Kantorowitsch.
Was ich so sehr liebe, ist eigentlich, dass man, egal wo man auf der Welt ist, wenn man in eine Synagoge geht, es ist überall ähnlich. Und Schabbatfeier ist überall ungefähr gleich. Und das finde ich so toll. Und egal, welche Sprache man spricht, wenn man in die Synagoge kommt, man hat diese gemeinsame Sprache, dass man diese Rituale kennt und diese Bräuche kennt. Und wenn man darüber nachdenkt, haben das unsere Vorväter vor tausenden von Jahren genauso gemacht.
Perscha Kantorowitsch sitzt in einem schlichten Büroraum der jüdischen Gemeinde von Düsseldorf. Sie ist 28 Jahre alt, trägt eine schwarze Jacke, schwarzen Rock. Ihr älterer Sohn spielt an diesem Vormittag im Kindergarten der Gemeinde. Der Jüngere ist noch ein Baby. Perscha ist ohne Kontakt zum Judentum in Bremen aufgewachsen. Ihre jüdische Mutter und ihr nicht-jüdischer Vater versteckten die Religion.
Die wussten, die sind Juden, aber die hatten nichts damit zu tun. Wir haben zu Hause Weihnachtsbäume aufgestellt.
Perschas Schulweg führte an der jüdischen Gemeinde von Bremen vorbei. Sie könnte ja einmal hineingehen. Aber nein.
Aber ich habe mich immer nicht getraut. Das ist so jahrelang gewesen, dass ich da vorbeigefahren bin.
Bis sie sich zur Solidarität gezwungen sieht.
Und dann gab es 2014 Krieg. Und dann ging es da auch in Bremen los mit den ganzen Demonstrationen und Demos gegen Israel, für Palästina, für Gaza. Und da wurden viele Juden wirklich nicht schön behandelt. Und auch angegriffen und was. Aber das war noch harmlos im Vergleich zu dem, was heute los ist.
Dieser Angriff wird ein Wendepunkt in Perscha Kantorowitschs Leben. Sie erkennt, dass sie für die Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft eintreten muss. Und das heißt inzwischen, sich gegen Antisemitismus zu stellen. Zunächst verbringt sie nach dem Abitur ein Jahr in Israel, heiratet und entscheidet sich für die strengste Variante jüdischer Gläubigkeit, für die Orthodoxie.
Ich glaube, diese ganzen Gesetze sind dafür da, dass wir eine Beziehung mit Gott schaffen können im Alltag, indem wir uns daran erinnern, okay, was essen wir, woher kommt das, was wir essen? Wir sagen einen Segensspruch.
Dem Alltäglichen, jedem Essen oder ihrer Kleidung verleiht sie einen religiösen Ausdruck. Das sehen die Gesetze vor und so werde das Einfache im Leben zu etwas Spirituellem erhöht. Auf dem Kopf trägt Perscha Kantorowitsch einen schwarzen Samtreif, bestickt mit weißen Perlen. Was ihr schwarzes Haar zu sein scheint, ist Teil einer Perücke, an dem Haarreif befestigt. Als verheiratete Frau soll sie ihr echtes Haar verdecken. Auch das sagt das Gesetz. Sie empfindet das nicht als Einschränkung.
Ich trage es halt, weil es dazugehört und weil ich das gerne möchte. Genau, und ich fühle mich damit wohl.
Diese religiösen Regeln, die aus Sicht der meisten Menschen ungewöhnlich streng sind, machen Perscha Kantorowitsch keine Sorgen. Ihren Beruf als Sozialarbeiterin kann sie nach dem Mutterschutz auch wieder ausüben. Sie hat als praktizierende Jüdin große Angst vor Antisemitismus in Deutschland, vor Angriffen auf sie selbst und ihre Familie. Die deutsche Politik nimmt sie als hilflos wahr.
Da wird immer halt groß geredet, wir verurteilen das, Antisemitismus und so weiter. Ja, aber okay, verurteilen und was dann? Und wenn man nicht überwacht ist und wenn keine Polizei in der Nähe ist, was ist dann?
Diese 28-jährige Deutsche, die als orthodoxe Jüdin lebt, fürchtet jetzt, dass auch ihr das Schicksal so vieler jüdischer Menschen droht. Dass sie fliehen muss. Erst diese Gefahr macht sie zur Glaubenskämpferin.
Sehr schwierig, schade auch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe mich eigentlich immer als Teil der deutschen Gesellschaft gesehen und wir kriegen immer mehr das Gefühl, dass man uns hier nicht will. Und wir sitzen auf gepackten Koffern und das nicht nur wir und nicht nur orthodox, sondern ich höre das aus allen jüdischen Kreisen. Das ist sehr, sehr traurig und schlimm.
Schott Pisha, du hast Tonis Anisha, der Roheto, hey Arbe.
Ein Gottesdienst in Düsseldorf von und für Menschen aus dem Iran. Christinnen und Christen, die aus dem Land fliehen mussten.
Viele Iranerinnen und Iraner, die zum Christentum übergetreten sind, wurden von brutalen islamischen Regime verfolgt, gefoltert und ermordet.
Wir nennen diese Frau Tochter des Iran, um ihre Familie in der Heimat nicht zu gefährden. Schon als Schülerin wurde sie gegenüber ihrer ursprünglichen Religion, dem Islam, misstrauisch.
Und das war immer für mich eine Frage, warum der Gott muss nur eine Quelle von Gewalt und so große Wut sein. Wo bleibt die Geborgenheit?
Mit diesen Zweifeln macht sie sich auf die Suche nach anderen Gottesbildern, die der Islam der iranischen Mullahs nicht vorsieht. Sie liest in den 1990er Jahren die Bibel und besucht heimlich christliche Hausgebetskreise.
Dort habe ich erkannt, Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit und Gott öffnet seine Arme für jene Kinder, die reinen Herzen sind. Dort habe ich verstanden, dass ein Prophet namens Jesus Christus erfüllt von unendlicher Liebe und Größe, frei von Egoismus und frei von Gewalt, den Menschen den Weg der Menschlichkeit aufgezeigt hat.
Sie verlässt den Iran. Macht in Deutschland eine Ausbildung zur Erzieherin und lebt hier seit fast 30 Jahren. Für die Frauen in ihrer Heimat kämpft sie jetzt von hier aus, beteiligt sich an Gottesdiensten und organisiert Demonstrationen. Unter Tränen berichtet sie vom Leid dieser Frauen.
Ach, glauben Sie bitte mir, wir sind alle so wütend, wir sind alle so verletzt. Wir dürften nicht studieren, an der Uni überhaupt nicht. Die Frauen sind so mutig im Iran. Sie kämpften bis jetzt.
Sie gehört zu den Exil-Iranern, die auf Reza Pahlavi hoffen.
Ich möchte immer noch die ganzen Fähigkeiten, die ich habe, alles für mein Land so richtig und vernünftig investieren und benutzen.
Kämpferinnen für den Glauben verschiedener Religionen. Ihre machtvollsten und gefährlichsten Gegner sind menschenverachtende Regime. Oft fordern aber auch starre, zumal frauenfeindliche Regeln in religiösen Gemeinschaften Kämpferinnen heraus. Ihr Einsatz ist dann oft frustrierend, aber nicht lebensgefährlich. Viele finden eine sinnvolle Lebensaufgabe darin, ihre Ziele beharrlich zu verfolgen, wie die katholische Religionslehrerin Monika Elias aus Stuttgart.
Zum einen muss man einfach dranbleiben und auch die Pfarrer, die Bischöfe nerven mit unserer Haltung, also zeigen, wir meinen es ernst und wir bleiben dran, auch wenn ihr es nicht hören wollt.
Maria Messrian aus Köln geht trotz aller Frustration noch weiter.
Ich empfinde das Engagement als ein Geschenk, weil es wirklich etwas ist, wo man merkt, man kann was bewirken.
Und die Tochter des Iran sieht sich heute nach dem Tod Ayatollah Khamenei in ihrem Engagement für einen neuen Iran bestätigt. Sie hat Hoffnung, dass die Menschen in Teheran und den anderen Städten Mut finden, wieder auf die Straßen gehen und einen anderen, möglichst demokratischen Staat aufbauen werden. Dazu möchte sie vom Exil in Deutschland aus beitragen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti. Glaubenskämpferinnen. Redaktion Susanne Babila.